um die Geburt, man könnte auch sagen, um die Zeugung der missionarischen Gemeinde soll es gehen. Ich lese noch einmal die Schriftlesung, wir hatten sie schon gehört, aber vielleicht ist es dann uns deutlicher auch vor Augen oder in den Ohren. Dann sagte er zu ihnen, als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch senden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen, und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder, dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Die Geburt der missionarischen Gemeinde, das ist das, was uns an diesem Himmelfahrtstag beschäftigen soll. Das ist die Geburtsstunde oder, wie gesagt, auch die Zeugungsstunde, die Zeugung der missionarischen Gemeinde. Und wenn wir auf der einen Seite vielleicht das im Blick haben, dass wir sagen, dieser Jesus Christus, der so wunderbar gewirkt hat, hier auf der Erde, der ist nicht mehr unter uns. Ja, aber wir werden sehen, dass er hier drei große Versprechen macht, uns quasi Schützenhilfe gibt auf dem Weg zur missionarischen Gemeinde. Und das möchte ich in drei Punkten zeigen, nämlich darum, dass wir missionarische Gemeinde sind, wenn wir die Bibel haben, wenn wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und wenn wir als von Jesus Christus gesegnete Gemeinde leben. Der erste Punkt, darum auch, die missionarische Gemeinde ist eine Gemeinde, die mit der Bibel lebt. Das ist ja das Erstaunliche, dass Jesus eben an diesem Himmelfahrtstag noch einmal seine Jünger zur Seite nimmt und es heißt dort, und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Das ist die Frage, die wir uns als Gemeinde, aber auch ganz persönlich zu stellen haben. Leben wir, lebe ich mit der Bibel? Jesus sagt das sehr klar. Er sagt, wenn ihr mich verstehen wollt, wenn ihr Gottes Wege verstehen wollt, dann nur, wenn ihr mit der Bibel vertraut seid. Oder auch anders gesagt, je mehr ihr mit der Bibel vertraut seid, desto besser werdet ihr mich und mein Wirken damals wie heute verstehen. Die Bibel hat nur einen Mittelpunkt und das ist Jesus Christus. Er spielt die Hauptrolle. Darum heißt es von den ersten Gemeinden, zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Das ist das Erste und Wichtigste. Die erste Gemeinde ging bei den Aposteln, bei den Jüngern Jesu quasi zum Unterricht. Sie haben sich unterweisen lassen, sie haben sich das Evangelium erklären lassen. Das, was die Apostel von Jesus gehört haben, das haben sie weitergegeben an die erste Gemeinde und das ist bis zu uns hinein, bis in unsere Tage überliefert worden in der Bibel. Von der ersten Gemeinde in Beröa heißt es, das war sozusagen die erste Missionsgemeinde, da heißt es, die Juden in Beröa waren aufgeschlossener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und studierten täglich die heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Täglich haben die als Gemeinde in der Bibel gelesen. Und ich finde es auch spannend, dass sie sagten, ja, die wollten überprüfen, das, was ihnen Paulus, der Missionar, gesagt hat, ob es denn auch sich so verhält. Und das ist ja das Erstaunliche. Mit der Bibel ist jeder auch von uns in der Lage, sich ganz persönlich über Gott zu informieren. Sicherlich, ich kann im Gottesdienst, in der Predigt, mich über Gott informieren, aber ich habe darüber hinaus die Möglichkeit, mit der Bibel in der Hand mich direkt zu informieren, zu überprüfen, was denn da in der Gemeinde gesagt wird, was im Gottesdienst gesagt wird, ob es sich denn so verhält. Und selbst Jesus hat schon zu seinen Zeiten, seinen Kontrahenten, die Bibel sozusagen in die Hand gedrückt. Johannes 5, Vers 39, da sagt er seinen jüdischen Kontrahenten, ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Also selbst Jesus hat die Bibel so verstanden, dass er sagt, die Bibel weist auf mich hin. Die ganze Bibel weist auf Jesus hin. Die Bibel, um es nochmal anders zu sagen, lehrt uns Zusammenhänge. Darum ist es wichtig, wirklich das Ganze der Bibel auch vor Augen zu haben. Das ist sicherlich ein Programm für eine Gemeinde und für ein persönliches geistliches Leben, die Bibel in ihren Zusammenhängen zu erfassen. In dem Zusammenhang zum Beispiel von Schuld und Leid, von Sünde und Not, aber auch von Umkehr zu Gott und Freude und der Zusammenhang von Vergebung und ewiges Leben. Und darüber berichtet uns die Bibel. Und darüber berichtet nur die Bibel. Kein anderes Buch wird uns diese Zusammenhänge aufzeigen können. Kein anderes Buch wird uns Jesus so nahe bringen können, wie es die Bibel tut. Kein anderes Buch spricht davon, dass jeder Mensch sich einmal vor Gott verantworten muss. Und dass es nicht einfach darum geht, 70, 80 Jahre oder wie lange auch immer auf dieser Erde zu leben und dann ist Schluss. Aber auch nur die Bibel spricht davon, dass wir einem Gott begegnen, der uns trösten will. Da, wo wir über unsere Schuld erschrecken und wo wir unsere Schuld bereuen. Kein anderes Buch spricht über Jesus, der rettet. Und darum spricht Jesus nochmal hier bei seinem Abschied von den Jüngern. Am Himmelfahrtstag, hier steht es geschrieben, sagte er ihnen, der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. So bezeichnet er sich. Ich bin der Retter. Und stimmt das nicht, dass die Not der Welt riesengroß ist? Die Wirtschaftsnot? Die Not der Armut, aber auch gesellschaftliche Nöte, Familiennöte, Ehennöte, das alles steht uns doch vor Augen. Und Jesus sagt, ich bin der versprochene Retter. Die Gemeinde erhält mit der Bibel, mit dieser Botschaft von Jesus, den Auftrag einer in Not geratenen Welt Trost zuzusprechen. Die missionarische Gemeinde wird, wenn sie mit der Bibel lebt, immer auch eine Gemeinde sein, die tröstet. Sie kann trösten. Sie kann trösten mit einem Trost, wie sonst keiner kann. In den Psalmen heißt es, in Psalm 69 etwa, die Schmach bricht mir das Herz, ich bin zutiefst verwundet. Ich habe auf Mitgefühl gewartet, doch niemand hat es mir erwiesen. Ich habe einen gesucht, der mich tröstet. Und keinen einzigen gefunden. Genau das ist ja das, was jetzt nicht mehr sein soll. Mit der Himmelfahrt oder von der Himmelfahrt an nicht mehr sein soll. Keiner in dieser Welt soll mehr ohne Trost bleiben. Der Trost soll hinausgetragen werden in die Welt. Da soll eben keiner mehr sagen können, ich habe einen gesucht, der mich tröstet und keinen einzigen gefunden. Jesus hat diese trostlose Welt vor Augen und darum gibt er uns die Bibel an die Hand. Oder wie es in Jesaja Kapitel 40 Vers 1 heißt, tröstet, tröstet, mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende, eure Schuld ist abgebüßt. Ihr habt vom Herrn die volle Strafe für eure Vergehen empfangen. Jetzt ist alles beglichen. Die Bibel ist ein Buch des Trösteten. Wir sollen als missionarische Gemeinde hinausgehen und die Menschen mit der Botschaft der Bibel trösten. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Das ist das Erste, was Jesus seiner Gemeinde mit auf den Weg gibt, die Bibel. Und das Zweite dann, die missionarische Gemeinde ist eine Gemeinde, die aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Das heißt da, ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch senden. Und dieser Geist soll der missionarischen Gemeinde die Kraft geben, Zeuge von Jesus zu sein, überall Jesus Christus zu bezeugen. Man kann es wohl auch so sagen, wir können das wirklich nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir können nur missionarische Gemeinde sein, wenn wir von Gottes Geist erfüllt sind und uns von Gottes Geist leiten lassen. Das heißt zunächst einmal für die missionarische Gemeinde damals, aber auch heute, dass sie warten kann. Warten kann etwa so, wie man vor einer Ampel wartet, bis sie auf grün springt. Die Jünger Jesu mussten warten, von Himmelfahrt bis zum Pfingsttag. 10 Tage warten darauf, dass sich dieses Versprechen Jesu erfüllt, dass sie die Kraft von oben, die Kraft Gottes empfangen. Aber auch immer wieder neu darauf zu warten, dass Gott ein neues Pfingsten schenkt. Etwa in Apostelgeschichte 4, Vers 23, folgende hören wir davon. Da waren Petrus und Johannes gefangen genommen worden, nachdem sie in der Öffentlichkeit Jesus Christus bezeugt hatten. Und es heißt dann, nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Darauf beteten alle einmütig zu Gott. Und das heißt dann, sie fuhren fort. Und tatsächlich haben sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Sie alle haben sich gegen Jesus verbündet. Aber sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Höre, Herr, wie sie uns drohen. Gib uns deinen Dienern und Dienerinnen die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei und zeige deine Macht. Lass Heilungen und andere Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Und als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Wenn eine Gemeinde bereit ist, sich von Jesus senden zu lassen, dann darf sie damit rechnen und darum bitten, so wie es die erste Gemeinde getan hat, dass Gottes Heiliger Geist mit seiner Kraft gegenwärtig ist und die Wunder geschehen, die Jesus hat geschehen lassen und dass sie die Taten vollbringen, die Jesus vollbracht hat. Der Heilige Geist ist ein Geist für die Straßen und Plätze. Für die Straßen und Plätze auch unserer Zeit, wo die Menschen entlang hetzen. Ich habe das in der vergangenen Woche eine neue missionarische Idee kennengelernt. In Irland und in England gibt es Gemeinden, die sich für diese missionarische Idee geöffnet haben. Man braucht dazu einen Gegenstand. Dieser Gegenstand ist also besonders wichtig, damit man als Gemeinde missionarisch sein kann auf den öffentlichen Plätzen und in den öffentlichen Straßen. Ich habe es nachgelesen bei einer Gemeinde St. Lukas in Newcastle, einer englischen Großstadt. Da treffen sich Woche für Woche am Samstagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr insgesamt 20 Gemeinden aus der Stadt und die bringen diese Gegenstände mit, die man braucht, um missionarische Gemeinde zu sein. Was ist das für ein Gegenstand? Ich zeig's mal kurz. einen Stuhl oder auch mehrere Stühle. Die stellen sie auf an öffentlichen Plätzen und laden Menschen ein, die da durch die Straßen oder über diese Plätze laufen, hetzen, doch einen Moment innezuhalten, um für sich beten zu lassen. Und sie sagen das auch sehr, na, vielleicht würden wir sagen, provokativ, wir möchten gerne für sie um Heilung beten. Und das Erstaunliche ist, das tun sie jetzt wohl schon seit mehreren Wochen, vielleicht sogar Monaten, dass Menschen mittlerweile schon wissen, um 14 Uhr am Samstagnachmittag kommen verschiedene Gemeinden aus unserer Stadt hier zusammen. Ich sichere mir schon mal den ersten und besten Platz, damit ich gleich drankomme. Eine erstaunliche Sache, aber noch erstaunlicher ist, dass berichtet wird, dass es zu Entscheidungen für Jesus Christus gekommen ist an diesen Samstagnachmittagen und sogar von Heilungen wird berichtet. Inmitten unserer Zeit, inmitten von Großstädten in England und in Irland, da habe ich es gelesen, davon habe ich es gehört. Und mich hat das erinnert etwa an die Apostelgeschichte Kapitel 5, wo es heißt, die Leute trugen die Kranken auf die Straße und legten sie dort auf Betten und Matten. Also die hatten keine Stühle, aber Betten und Matten. Und es heißt dann bei Lukas, wenn Petrus vorbeiging, sollte wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem brachten die Leute Kranke und solche, die von bösen Geistern besessen waren, und alle wurden gesund. So berichtet uns das Lukas in Apostelgeschichte 5, die Verse 15 und 16. Ich sage es gleich und ich sage es auch deutlich. Das alles bedeutet ja nicht, dass wir als Gemeinde Gottes über den Heiligen Geist verfügen und das machen können, dass Leute gesund werden, Leute heil werden, dass sich Leute für Jesus Christus entscheiden. Aber es bedeutet zumindest das, dass wir damit rechnen dürfen, dass Jesus Christus selbst durch die Kraft des Heiligen Geistes inmitten seiner Gemeinde wirkt, auch heute noch wirkt. Und dass wir damit rechnen dürfen, auch heute noch können solche Wunder geschehen, Wunder der Heilung und Wunder, des Heilwerdens, der Erneuerung des ganzen Lebens. Und, das haben wir auch gehört, der Heilige Geist schenkt Liebe und Leidenschaft für die verlorenen Menschen. Ohne Furcht ist die Gemeinde Gottes, sind die Jünger Jesu dann auf die Straße gegangen. Wer es schon mal gewagt hat, der weiß, das ist nicht so einfach, etwa in einer Fußgängerzone sich als Christ, sich zu Jesus Christus zu bekennen, sich als Gemeinde in der Öffentlichkeit zu Jesus Christus zu bekennen. Liebe und Leidenschaft für die verlorenen Menschen, das ist das, was Jesus hinausgetrieben hat in die Welt. Die Menschen eben, die den Weg verloren haben, die verloren und verlassen sich durchs Leben schleppen. Menschen, die sich verlaufen haben, denen ist Jesus nachgelaufen. Menschen, die sich verrannt haben, die hat Jesus gesucht. Ich habe eine kleine Entdeckung gemacht bei der Speisung der 5000. Ich denke, die Geschichte ist uns irgendwie allen bekannt. Da heißt es bei Markus, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen, da ergriff ihn das Mitleid. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen. Das ist wichtig und das haben wir schon gehört, dass Jesus hat auch seinen Jüngern die Botschaft von Jesus, die Bibel, in die Hand gegeben. Und bei Markus heißt es, es ergriff ihn das Mitleid und darum sprach er lange zu ihnen. Er hat gepredigt zu denen, die verloren waren. Bei Matthäus aber heißt es, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge vor sich, da ergriff ihn das Mitleid und er heilte ihre Kranken. Ist interessant, oder? Beim einen heißt es, er sprach lange zu ihnen, beim anderen heißt es, er heilte ihre Kranken. Und ich sehe, darin, dass das offensichtlich in der Bibel kein Gegensatz ist und es auch nicht gegeneinander ausgespielt werden darf. Beides gehört zum Wirken Jesu und zum Wirken des Heiligen Geistes. Das Evangelium weitersagen, das ist angesagt, und die Kranken zu heilen. Und beides entspringt, davon berichtet sowohl Markus als auch Matthäus, aus dem Mitleid für die Verlorenen. Eine missionarische Gemeinde wird immer eine Gemeinde sein, die mitleidet und sich mitfreut. In Römer 12 heißt es, werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Und in 12,15 dann, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns mitleiden und mitfreuen lässt. Und ein drittes noch, was Jesus seiner missionarischen Gemeinde an die Hand gibt, neben der Bibel und dem Heiligen Geist. Die missionarische Gemeinde ist eine von Jesus Christus gesegnete Gemeinde. Bei Lukas heißt es ja, darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Eine missionarische Gemeinde ist immer auch eine von Jesus Christus gesegnete Gemeinde. Was heißt es, von Jesus Christus gesegnet zu sein? Nun, erstens heißt es, dass Jesus uns Frieden zuspricht. Schon in dem Psalmen heißt es, der Herr thront über dem Himmelsozean, er herrscht als König für ewige Zeiten. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben, er wird es mit Glück und Frieden beschenken. Wenn Jesus seine Jünger und seine Gemeinde segnet, dann heißt das, die Gemeinde soll ein Ort sein des Friedens inmitten einer von Streit erfüllten Welt. Und auch Lukas stellt das in Apostelgeschichte 9, Vers 31 fest. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte eine friedliche Zeit. Sie festigte sich, machte Fortschritte in einem gottgefälligen Leben. Der Heilige Geist stand ihr bei und ließ die Zahl der Glaubenden ständig zunehmen. Und da kommen wir schon zum zweiten Aspekt des Segnens. Nicht nur, dass Gott uns Frieden zuspricht, sondern auch Fruchtbarkeit. Das lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn Gott den Menschen segnet, dann heißt es dort, seid fruchtbar und vermehrt euch. Der Segen soll immer auch dazu führen, dass wir uns als Christen vermehren. Die Jünger sollen die Völker zu noch mehr Jüngern machen. Eine missionarische Gemeinde soll wachsen und Gottes Herrschaft sichtbar werden lassen, so wie es schon der Auftrag war an Adam. Und indem Jesus segnet, gibt es noch ein drittes, nicht nur Frieden und Fruchtbarkeit, sondern der Segen soll auch die Gemeinde schützen. Wenn Jesus segnet, wenn wir einander segnen, dann heißt das, er stellt seine Jünger, seine Gemeinde unter Gottes Schutz. Eine missionarische Gemeinde, eine Gemeinde, die auch in die Öffentlichkeit geht, wird auch eine Gemeinde sein, die Widerspruch hervorruft. Und es werden auch Widerstände erlebt werden. Aber diese Gemeinde als gesegnete Gemeinde darf sich von Gott geschützt wissen. In Apostelgeschichte 4 haben wir das schon gehört. Petrus und Johannes verbrachten nach der Heilung eines Gelähmten, die uns in Apostelgeschichte 3 berichtet wird, die Nacht im Gefängnis. Im Gefängnis, weil sie eben die Pharisäer und Sadduzäer gegen sich aufgebracht hatten. Und nur unter schweren Androhungen werden sie am folgenden Tag wieder aus dem Gefängnis entlassen. Das ist die Realität der missionarischen Gemeinde, dass sie auch auf Widerspruch stoßen wird. Aber der Segen Gottes will so etwas sein wie ein Damm gegen all diese Wellen der Anfeindungen und Androhungen. Wenn Christus die sichtbare Welt verlässt, und er hat sie verlassen, dann bleibt von ihm eben Abschiedsgeschenke, will ich das einmal nennen, zurück. Drei Abschiedsgeschenke, von denen wir heute bei Lukas im Kapitel 24 gehört haben. Das Abschiedsgeschenk, die Bibel, Das Abschiedsgeschenk Heiliger Geist und das Abschiedsgeschenk Segen. Darum ist dieser Tag ein Tag der Freude, weil Gott, weil Jesus uns so reich beschenkt hat, damit wir missionarische Gemeinde sein können, bis ans Ende der Zeit und bis ans Ende der Welt. Amen.